Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper-Kurz-Podcast. Gemeinsam für mehr mentale Gesundheit im Klassenzimmer. Das ist das Ziel von Veridu, ein Startup aus dem ersten Jahrgang des Next Generation Inkubators des Körper-Startups. In dieser Folge berichten die beiden Psychologinnen und Gründerinnen von Veridu über ihre Gründungsreise, ihre Zeit im Hub und den Herausforderungen, die sie lösen wollen. Gesellschaft besser machen. Heute mit
Naomi Hilger
und
Sanna Meyer-Nixdorf
und Diana Huth. Und damit herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge des Podcasts Gesellschaft besser machen. Dazu mehr am Ende dieser Folge. Erst einmal, auch wenn es schon ein bisschen her ist, herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr zu unserem ersten Jahrgang beim Körper Startup gehört. Erzählt doch mal, Naomi, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, Veridu zu gründen? Das war ja gar nicht ursprünglich deine Idee, oder doch?
Genau, ich bin tatsächlich später dazu gekommen, ein paar Monate später. Das heißt, ich bin auch beim Inkubatorprogramm ein bisschen später eingestiegen, hab aber schon von einer gemeinsamen Freundin von der Idee erfahren. Mhm. Es waren nur ein paar Sätze und ich fand es mega cool. Mhm. Hab zu der Zeit auch noch Psychologie studiert und dann dachte ich, ich möchte da gerne unterstützen. Und so bin ich reingekommen und wir haben die Idee gemeinsam weiterentwickelt und so sind wir
hier hingekommen.
Genau.
Apropos nur ein paar Sätze. Sanna, erzähl doch mal, was ist Veridu eigentlich so als kurzen Pitch?
Derzeitig sind in Deutschland 25% aller SchülerInnen psychisch stark belastet. Das führt dazu, dass Lehrkräfte vor allem das Klassenklima als einen der Belastungsfaktoren auch wahrnehmen und 30% der Lehrkräfte stehen kurz vorm Burnout. Mhm. Das ist eine große Wechselwirkung, der wir uns aneignen und wir wollen Bildung wieder möglich machen. Mit Veridu können Lehrkräfte einfach psychologische Inhalte in den Unterricht einbauen und so Resilienz von den SchülerInnen stärken, sozioemotionale Kompetenzen von den SchülerInnen stärken, selber entlastet werden als Lehrkräfte und Bildung kann wieder stattfinden und Unterricht kann wieder stattfinden.
Auch als Psychologin, und wir sind jetzt drei Psychologinnen hier am Tisch, habe ich nochmal ganz schnell die Nachfrage, Sozio was für Kompetenzen?
Ja, sozioemotionale Kompetenzen, da gehören Dinge wie Resilienz, also Umgang mit Stress dazu, mhm, oder aber auch Empathie, wie können wir zwischenmenschlich miteinander umgehen, eigentlich alles wichtige Soft Skills, würden wir vielleicht auch einfach sagen, mhm, die wir zum Leben gemeinsam brauchen.
Und ein Viertel, 25% der Kinder und Jugendliche haben da Herausforderungen. Gibt es da noch genauere Unterteilungen? Gibt es da Störungsbilder oder sind es irgendwie einfach nur diffuse Auffälligkeiten?
Also es ist insgesamt 25% erstmal diffus und vor allem nach Corona und seitdem aber auch stetig bleibend so eine hohe Zahl geworden. Das geht aber auch natürlich in verschiedenste Störungsbilder wie Depressionen und Angststörungen. Wenn wir uns angucken, wie viele SchülerInnen sich aber auch einsam fühlen, wird die Zahl direkt noch größer. Insofern, das teilt sich ganz gut auf unterschiedlichste Dinge.
Ja, ich erinnere auch, in Zeiten von Corona gab es die sogenannte COPSI-Studie, also Corona und Psychologie, wenn man das mal so vereinen möchte. Und da war von jedes fünfte Kind wurde jedes dritte Kind psychisch auffällig. Naomi, warum ist das auch für dich ein Thema? Jetzt sind wir ja alle schon aus dem Kinder- und Jugendlichenalter hinaus.
Ja, ich habe tatsächlich eigentlich genauso wie Sanna jahrelang mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, also eigentlich schon während meiner eigenen Schulzeit angefangen, auch durch meinen musikalischen Hintergrund, dann habe ich auch sehr viel so Geigenunterricht gegeben und die über längere Zeit auch begleitet und in den letzten Jahren dann vermehrt Workshops gegeben, auch zum Thema mentale Gesundheit. Da ist es halt dann schon sehr stark aufgefallen, gerade eben, weil das auch genau die Zeit nach Corona war oder schon auch während Corona noch, dass es irgendwie schlimmer geworden ist, die Situation. Also es sagen nicht nur die Zahlen, sondern es ist wirklich spürbar gewesen, auch wenn wir mit Lehrkräften gesprochen haben, dass es, mhm, sich die ganze Situation in Schulen verschärft hat. Und ja, junge Menschen sind mir eigentlich schon sehr lange auch am Herzen gelegen und ich wollte da nicht tatenlos zusehen. Dachte auch, es muss da ja irgendwie eine Lösung geben und irgendwie muss ja auch unser Psychologiestudium da hilfreich sein, genau, mhm, dass wir da irgendwas auf die Beine stellen können und dann auch gemerkt, es gibt aber aktuell nicht wirklich was, was so wirklich in Schulen eingesetzt wird und ja.
Ja, gefühlt ist das zwar total abhängig von der Lehrkraft, ob die da irgendwas reingibt an Sachen Emotionalitäten oder psychische Gesundheit. Das ist in skandinavischen Ländern oder anderen Ländern einfach ein bisschen anders, ist so meine Wahrnehmung. Du sagst jetzt gerade, du hast einen musikalischen Hintergrund. Spielt der auch bei euch bei Veridu übrigens mit V geschrieben eine Rolle?
Indirekt würde ich sagen, durch meine Soft Skills, mhm, könnte man sagen, aber auch durch die Kreativität und generell war das eben ein langer, beschwerlicher Werdegang, könnte man auch sagen, als Musikerin, gerade im klassischen Musikbereich, auch sehr kompetitiv. Mhm. Das ist auf jeden Fall jetzt schon auch ein Vorteil als Gründerin. Ja.
Sanna, erzähl doch mal, was genau sind denn Inhalte, die ihr jetzt anbietet? Und ist das immer noch dasselbe wie damals, als du überhaupt die Idee gehabt hast?
Nee, es ist definitiv was ganz anderes geworden. Und das hat, glaube ich, eng damit zusammen zu tun, dass wir uns natürlich auch später erst als Team so zusammengekommen sind und dadurch nochmal von zwei Perspektiven mehr Gedanken dazugekommen sind und auch einfach aus der Arbeit oder Zusammenarbeit mit Lehrkräften entstanden ist. Die Veridoo Web App wird ganz bald können, verschiedene Angebote, um einfach verschiedene Fähigkeiten damit reinzubringen. Es fängt an mit Impulsen, die einfach ganz kurze Reflexionsfragen sind. Der ein oder andere kennt die typischen Check-in-Fragen in Meetings. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch auch einfach Check-in-Fragen für den Unterricht machen.
Was ist das dann zum Beispiel?
Von was macht dich heute glücklich? Hm. Vielleicht auch einfach mal ein kurzes Innehalten und ein wie fühlst du dich gerade?
Genervt.
Genau.
Ist langweilig. Ja. Was sagen Kinder und Jugendliche dann so?
Meistens am Anfang genau das. Ja, okay. Aber das alleine aussprechen und bewusst werden, wie man sich gerade fühlt, zählt ja schon nachher dazu, irgendwie sich besser mit den eigenen Emotionen klarzukommen und die weiter regulieren zu können und damit umgehen zu können. Deswegen ist das einfach so eine kleine Basiskompetenz, die wir da mitgeben. Dann haben wir Kriseneinheiten, wo wir sagen, jede Lehrkraft kennt vielleicht mal die Situation, wo jetzt gerade akut der Mobbingfall in meiner Klasse ist. Oder eine andere Lehrkraft hat mir mal erzählt, dass er ganz häufig vor der Klasse steht und die schreiben in der nächsten Stunde dann die Mathearbeit und sitzen da und können sich nicht konzentrieren. Dann ist kein Unterricht mehr möglich in der Situation. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir geben 45- bis 90-minütige Einheiten an die Hand, die genau zu diesem Problem jetzt gerade helfen und das Problem erstmal lösen können. Und wir haben die Impact-Kurse. Die sollen, wie Sie vielleicht schon verraten, am meisten Wirkung zeigen eigentlich. Wenn wir von Kompetenzen sprechen, kennen wir es alles, braucht meistens viel Wiederholung und viel Übung, bis man Dinge wirklich neu gelernt hat. Deswegen sind die Impact-Kurse aufeinander aufbauend und können über Wochen Soft Skills verbessern und Empathie zum Beispiel steigern und das Miteinander von den SchülerInnen. Und hinter jedem dieser Formate verstecken sich eigentlich die Anleitungen für die Lehrkraft, die immer passend auf den Problemen von den SchülerInnen sind und passend auf die Beziehung auch zwischen der Lehrkraft und den SchülerInnen und darauf basierend bekommt die Lehrkraft dann die psychologisch fundierten Übungen, die sie dann einfach mit ihrer Klasse umsetzen kann, damit die SchülerInnen auch nicht ihr Handy nachher in der Hand haben oder so, sondern das wieder miteinander passieren kann.
Wie kann ich mir das jetzt ganz praktisch vorstellen? 45 bis 90 Minuten, eine Doppelstunde im Zweifel sogar. Heißt das, die Lehrkraft, die ja eigentlich eh schon überfordert ist, muss sich das jetzt zu Hause auch noch aneignen? Machen die das zusammen in der Schule?
Ja, dafür ist die App dann super einfach gestaltet. Das heißt, es braucht gar keine Vorbereitungszeit eigentlich. Es kann alles innerhalb der Stunde angelegt und durchgeführt werden und auch sich nicht vorher eingelesen werden, sondern dass es einfach wirklich einfach verständlich ist, was da an Anleitungen steht und dass auch die Lehrkraft auch nicht mal psychologisches Vorwissen auch braucht.
Wie sieht es denn mit dem technischen Vorwissen aus? Also mir stellt sich so ein bisschen die Frage, in diesen Zeiten, wo ja alles immer technologischer wird, auch schon KI im Unterricht Einzug gehalten hat, warum braucht es da jetzt eine App? Warum macht ihr das nicht in Präsenz?
Wir wollen Gesellschaft letzten Endes besser machen und haben gesagt, wenn wir Workshops geben oder ähnliches, haben wir immer das Problem, dass wir nur eine sehr begrenzte Anzahl an SchülerInnen erreichen können. Und vor allem kennen wir das aus unserer eigenen Vergangenheit, während wir Workshops gegeben haben, dass die Workshops immer irgendwie nicht ganz genau zu dem passen, was die SchülerInnen gerade brauchen. Die sitzen vielleicht gerade da und haben, wie gesagt, Angst vor der nächsten Mathearbeit und wollen die sich gerade gar nicht so sehr darüber unterhalten, was sie vielleicht in einer Streitsituation am besten tun sollten. Und wenn wir das Ganze technisch lösen und die App vorher erfasst, was denn Probleme sind von den SchülerInnen, können wir das genau so, wie es die SchülerInnen brauchen und auch die Lehrkraft gerade braucht, am besten umsetzen.
Finde ich total clever, so einen kleinen Stellvertreter. Jetzt am Wochenende im Seminar habe ich nämlich selber auch gelernt, dass manche Menschen in Arbeitsmeetings einen Elmo zücken. Enough, let's move on, wenn jemand in Meetings mal wieder zu lange labert. Und das kenne ich auch aus der Psychologie, so ein bisschen ein Stellvertreter. Ich muss mich nicht direkt offenbaren. Ist das auch die Idee dahinter?
Die App hat natürlich auch eben anonymen Aspekt, dass man sich auch mehr traut, vielleicht ein bisschen mehr über die eigene Wahrnehmung der aktuellen Situation preiszugeben als
direkt ins Gesicht.
Genau, ja.
Jetzt sind wir hier im Körper Startup. Und ich kann mir auch vorstellen, ich habe ja selber auch ein Startup, dass so ein Coaching eben auch gewesen ist, skalieren, also etwas groß machen, geht natürlich nicht so gut in Präsenz. Sandra, du hast das gerade schon gesagt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das jetzt hier bei euch gelaufen ist im Startup. Wie bist du darauf überhaupt gekommen zum ersten Jahrgang? Wo hast du es gesehen? Und wie ist das dann überhaupt abgelaufen?
Ich kann ja mal vorne anfangen quasi. Mhm. Und das allererste ist, ich habe vor 2 Jahren haben wir angefangen hier und davor war ich noch kurz vorher in Berlin und habe mir Unis für meinen Master angeguckt,
wow,
weil ich unbedingt Psychotherapeutin werden wollte.
Mhm.
Und irgendwann, also im Hinterkopf gab es diese Idee von Veridu, aber mit einem irgendwann, wenn nicht ganz viele Bedingungen erfüllt sind, dann
also vielleicht nie?
Wahrscheinlich nie, ganz genau so. Dann kam in dem Sommer irgendwann auf Instagram eine Werbung.
Hm.
Und die Idee, jetzt gerade zu gründen, war überhaupt nicht präsent und auch eigentlich gar keine Option. Und Körperstiftung hatte ich schon mal gehört und klingt ja eigentlich ganz cool. Und vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Ich studiere ja eh weiter und dann wird das so ein Nebenprojekt oder so.
Hm. Gründen im Nebenprojekt. Hm.
Hat nicht so richtig geklappt, weil wurde dann doch schnell zu dem Thema, wo ich gesagt habe, okay, da brenne ich so sehr für. Und da kann ich vielleicht auch auf einer anderen Ebene einfach viel mehr SchülerInnen und Kinder und Jugendliche erreichen, als wenn ich Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin werde,
mhm,
dass sich das irgendwie als neuer Lebensentwurf so entwickelt hat. Und plötzlich haben wir vor allem im Körper-Startup genau die Workshops mitbekommen, wo ich plötzlich gemerkt habe, okay, ich weiß ganz viel gar nicht und das ist eine ganz neue Welt, sei es eine Finanzplanung aufstellen und mhm, da mit Zahlen rumjonglieren.
Und warte, was ist eigentlich ein MVP?
Was ist eigentlich ein MVP? Minimal?
Viable Product.
Oh yes. Also quasi mein Prototyp, das, was mindestens erfüllt sein muss, damit ich etwas als Produkt nach draußen geben kann. Habt ihr sowas?
Nach den Sommerferien ist genau das da.
Sehr gut.
Und da freuen wir uns auch noch mit noch mehr Lehrkräften und Schulen, das weiter zu testen, damit es danach dann in den richtigen App-Launch gehen kann.
Mhm.
Aber auf jeden Fall ist über diese Instagram-Werbung fing das alles so an und dann haben wir plötzlich im Körper-Startup gelernt, was es eigentlich heißt und was es alles sein kann und bedeuten kann.
Mhm.
Und glaube ich, nicht nur in die Idee verliebt, sondern auch vor allem in das Thema Gründen verliebt und gemerkt, wie cool es ist, wenn man mit dem richtigen Team und dem richtigen Netzwerk auch plötzlich eigene Ideen verwirklichen kann.
Und dann seid ihr ja in das Next Generation Inkubator Programm gekommen. Das ist ein einjähriges, mehrstufiges aufgebautes Programm für junge, gründungsinteressierte Menschen. Hat jetzt den kleinen Haken für Menschen wie mich, die dieses Jahr schon 40 werden, dass ich dafür zu alt bin. Umso schöner, weil es richtet sich eben ganz speziell für Menschen unter 30. Und es soll ja irgendwie immer um ein Social Startup gehen. Wer sich nochmal interessiert dafür, was das für eine Begrifflichkeit ist, was ist ein Impact Startup, Social Entrepreneur und diese Geschichten, hört am besten jetzt nochmal in unseren anderen Podcast rein mit Carmen Ludwig, der Leiterin des Startups, die jetzt gerade in Elternzeit ist, und mit Sarah Brun, die ja Innovation ja als Beauftragte der Bundesregierung auf jeden Fall schon inhaliert hat, kann man mal sagen. Hat euch das auch oder hat dich das, Sanna, auch angezogen, dass es speziell für junge Menschen war und speziell mit Impact?
In dem Moment erstmal noch gar nicht so sehr, weil ja, oder doch, wahrscheinlich schon aus der Perspektive, okay, ich bin wirklich die Zielgruppe, es sind junge Menschen, die ganz am Anfang stehen und die vielleicht noch nicht so einen Plan haben. Und wenn wir ehrlich sind, ich hatte gar keinen Plan.
Hm.
Aber im Rückblick vor allem sind wir, glaube ich, wir haben noch einige andere Sachen gemacht und gemerkt, wie gut es ist, dieses Netzwerk aus jungen Menschen zu haben, die alle eine sehr ähnliche Lebenssituation haben, die mit ähnlichen Themen vielleicht auch strugglen, sich vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, was es heißt zu gründen,
mhm,
und dann noch aus dem Impact-Gedanken heraus gründen wollen. Weil es doch immer was anderes ist, wenn Leute aus dem Problem heraus sagen, okay, lass uns jetzt die Welt irgendwie ein bisschen besser machen und nicht nur ein, ich möchte jetzt ein Startup gründen, ist. Da ist die Motivation anders und dann passt es meistens auch menschlich irgendwie nochmal anders.
Mhm. Es hat auch eine ganz besondere Stimmung hier und ich finde, der Instagram-Kanal des Startups lohnt sich auf jeden Fall für alle Menschen, die auf Instagram sind, weil der nämlich wirklich von jungen Menschen bespielt wird und nochmal so ein bisschen was anderes ist als der Körperstiftungs-Instagram-Kanal, der natürlich auch phänomenal ist. Jetzt frage ich mich, es ist so ein Gründen halt ja auch nicht eben nebenbei gemacht, wie wir gerade gehört haben. Man hat 20.000 Dinge zu tun, kann so viele Netzwerkveranstaltungen besuchen. Wie schafft ihr das, Naomi, dass ihr das in eurem Tagesablauf irgendwie noch hinkriegt, ohne auszubrennen? Weil das habe ich auch schon oft gehört.
Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Gerade als wir noch studiert haben und dann nebenbei noch unsere Bachelorarbeit schreiben mussten.
Wow.
war es eine noch größere Herausforderung. Jetzt haben wir das Glück, dass wir seit 2 Monaten Exist gefördert sind und deswegen Vollzeit an Veridoo arbeiten können. Das heißt, das ist schon einfacher geworden. Wir müssen uns aber auf jeden Fall immer wieder austauschen, zusammensetzen, Rückblick machen auch, schauen, was ist gut gelaufen in den letzten Wochen. Wo hätten wir vielleicht besser priorisieren können? Wo hätten wir besser managen können, dass wir nicht kurz vor der Deadline dann die Sachen erst machen, sondern wirklich...
Prokrastination.
Wobei es ist eher dieses sich zu viel aufladen, dass man das dann erst zu spät merkt, dass man vielleicht nicht alles in dieser Zeit dann geschafft bekommt. Ja.
Du hast gerade vom Exist-Programm gesprochen. Magst du das nochmal kurz erklären? Das kennt vielleicht nicht jeder Mensch, der zuhört.
Genau, das ist vom Bund ein Gründungsstipendium oder so das größte Gründungsstipendium eigentlich mit ja um die 100.000 Euro Förderung für bis zu 3 Teammitglieder. Und das ist ein sehr langer, aufwendiger Bewerbungsprozess, genau, wo man wirklich sehr auch ins Detail gehen muss. Dann wird das begutachtet von einem externen Gutachter, der da wirklich nochmal mit einem Adlerauge draufschaut. Und dann bekommt man das für 12 Monate.
Ja, da geht's meiner Erinnerung nach, ich habe das ja auch mal bekommen, auch leider darum, in Anführungszeichen leider, dass das erstens natürlich irgendwie an die Hochschule angegliedert ist, dass die Wissenschaft im Vordergrund steht, was ja bei euch auch super wichtig ist, das Evidenzbasierte, also dass es wirklich erprobte Interventionen oder Maßnahmen sind, die ihr in der App eben auch zeigen wollt. Und es geht natürlich auch darum, dass man irgendwie einen Hochschulbezug hat. Das ist bei euch dann gegeben, weil ihr noch die Arbeiten geschrieben habt. Es darf allerdings für all die Leute, die zuhören und schon älter sind, es darf ein Gründungsmitglied dabei sein, das tatsächlich schon ein paar Jährchen länger raus ist. Deswegen konnte ich das damals auch noch gerade so einsacken. Ja, abseits von Exist, wie finanziert ihr euch denn sonst, beziehungsweise wie habt ihr das geschafft zu überleben oder gab es nur noch Nudeln mit Tomatensauce?
Nudeln mit Tomatensauce und sehr wenig Schlaf ist die Kombination.
Oha, das ist ja richtig gesund.
Das war großartig, das hat sehr für die mentale Gesundheit gesorgt. Unsere 1A-Empfehlung. Nein, wir haben viel über Preisgelder an verschiedensten Stellen, viele Pitch-Wettbewerbe mitgenommen und konnten dadurch einige Preisgelder zum Glück auch mitnehmen, sozusagen, die uns viel unterstützt haben und geholfen haben und sind ab genau jetzt gerade ja auch durchfinanziert zum Glück bis zum nächsten Jahr.
Außerdem hat Sanna letztes Jahr das Exist Women Gründungsstipendium bekommen. Das heißt, wir waren zumindest zur Hälfte für ein paar Monate gefördert. Und ansonsten haben wir halt unsere Nebenjobs weiter durchgezogen. Und dann versucht er, Startup in Teilzeit zu machen.
Wow. Ja, und jetzt sind wir gerade ja im 2. Jahrgang mit 12 Teams hier im Körber Startup. Ihr gehört noch dem 1. Jahrgang an. Übrigens kann ich da schon mal Werbung machen. Es gibt demnächst eine große Abschlussveranstaltung im Körperforum, die auch öffentlich ist. Wer also live mal miterleben will, wie junge Menschen pitchen, ist da sehr herzlich eingeladen. Das wird natürlich vielleicht jetzt schon, je nachdem, wann das gerade gehört wird, ansonsten in absehbarer Zeit auf der Seite der Körber Stiftung veröffentlicht. Und dann kann man jetzt schon sagen, es gibt natürlich demnächst auch die 3. Runde im Juli 25, also ganz, ganz bald. Wir sind ja noch im Juni gerade. Könnt ihr euch bewerben? Und mich würde interessieren, Sanna, warum sollen Menschen sich bewerben?
Ich glaube, gerade wenn man vielleicht auch noch an sich zweifelt und an einer Idee zweifelt und sich so ein bisschen fragt, boah, ist das wirklich gut genug? Ist das genau der Moment, wo man sich bewerben sollte? Und wo man nicht nur ganz viel über die Gründung lernt, sondern vor allem auch ganz viel über sich selber lernt. Wir haben unglaublich viel mitgenommen in verschiedensten Coachings, in den Workshops insgesamt. Und das ist immer so, der eine Teil ist natürlich Geschäftsmodellentwicklung und wie baue ich, was braucht es für das Startup, was uns total geholfen hat als Personen, die einfach aus einem ganz anderen Bereich kommen. Aber der andere Teil ist auch einfach immer so dieses sich persönliche Weiterentwickeln, irgendwie plötzlich das erste Mal zu pitchen und vor den ersten Menschen zu stehen und die eigene Idee zu verkaufen. Und dann immer weiterzukommen. Und ich glaube, der viel größere Prozess in der Gründungsreise ist vielleicht auch der Prozess, den man selber macht, wenn man was gründet. Und so die persönliche Reise dabei. Und allein dafür lohnt es sich eigentlich schon ganz schön doll.
Was war da dein persönlicher Inkubator-Moment? Gab es da einen?
Oh, ich glaube tatsächlich, das war doch der größte Inkubator-Moment ist so der allererste Tag gewesen.
Ja.
Und das in die Körperstiftung reinkommen. Und damals gab es den Körper Startup noch gar nicht. Und wir sind hoch in den 7. Stock gegangen und hatten da den Workshop.
Den besten Blick über die Stadt.
Genau das ist es nämlich. Und es war dieser Blick über die Elbphilharmonie und das Reingehen, die Treppe hochgehen, hochfahren und zu merken, boah, wir werden ernst genommen. Und vielleicht glaube ich selber noch gar nicht so sehr an die Idee, aber andere Menschen tun das schon. Und ich glaube, das war so der Moment von, okay, ich glaube, ich muss mich mal beeilen, auch an mich mehr ein bisschen mehr zu glauben, um da überhaupt hinterherzukommen. Ja.
voll schön. Naomi, wenn du dich jetzt so erinnerst, es gab ja ziemlich viel Wissensvermittlung auch und wir haben gerade schon gehört, da gibt es dann Dinge, die mal in Frage gestellt werden und so ein MVP, der plötzlich aufgestellt werden muss, ein Finanzierungsplan, der irgendwie super kompliziert auf den ersten Blick ist und jeder Mensch dankbar ist, wenn es dabei Hilfe gibt. Was war für dich am hilfreichsten von den ganzen Workshops und Wissensvermittlungsthemen?
Tatsächlich Geschäftsmodell, weil ich auch davor überhaupt keine Ahnung davon hatte. Und wir das immer wieder gemacht haben und es immer wieder auch gechallenged wurde, also nicht nur von denen, die die Workshops geleitet haben, sondern auch von den Peers sozusagen, also den anderen Inkubatis. Und da sind sehr viele Dinge aufgedeckt worden, also so Kleinigkeiten, über die wir uns noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Und so konnten wir das alles mit den Monaten immer mehr schärfen und das kommt uns auch heute noch zugute.
Und ihr seid ja jetzt auch in anderen Programmen, zum Beispiel bei Antropia, der Impact Factory aus dem Ruhrgebiet. Schöne Grüße an die haben ja auch einen Podcast. Und da geht das dann ja wieder weiter. Und ich kann mich erinnern, als ich diese Startphase meines Startups hatte, boah, wie viele Business Model Canva ich ausfüllen musste und solche Sachen. Ist das für euch auch ja anstrengend gewesen? Oder ist das vielleicht auch augenöffnend gewesen? Und ja, ehrlicherweise, das mit diesen Persona, also beispielhafte Menschen, Kundinnen, die später unser Produkt nutzen, total hilfreich.
Sowohl als auch, glaube ich, ganz klar. Es ist eine Mischung aus, es war super anstrengend und manchmal sitzt man auch da und denkt so, boah, ey, ich wollte doch was Neues lernen und deswegen sind wir doch gerade hier. Und gleichzeitig geht man aus jedem Workshop raus und hat ja vorher schon eine Grundlage. Das heißt, man baut ja immer weiter auf und hinterfragt vielleicht doch nochmal oder kriegt nochmal Feedback, wo man denkt, ach ja, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht und das hat uns auch noch niemand vorher gesagt. Deswegen war es eigentlich letzten Endes augenöffnend und hat total geholfen. Ja. Also durchaus beides und eine ganz starke Kombination.
Wir sagen ja auch ganz häufig, habt ihr einen Pivot gemacht? Also habt ihr plötzlich was komplett anderes gemacht und euch verändert? Würdet ihr sagen, sowas habt ihr durchlaufen?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ganz am Anfang, als ich an Bord kam, so kurz danach kam der erste große Pivot. Tatsächlich also von der Dienstleistung zur App. Und dann ein paar Monate später hatten wir nochmal so einen kleinen Pivot auf das Geschäftsmodell bezogen, beziehungsweise unsere Zielgruppe am Ende, die sozusagen bezahlen muss.
Wer muss denn eigentlich bezahlen?
Wir haben verschiedene Möglichkeiten und Modelle, weil das Schulsystem das einfach alles ein bisschen schwierig macht, leider. Wir haben eigentlich unsere Hauptkunden oder Hauptzielgruppe sind Schulen oder auch im besten Fall sogar Schulträger oder Länder, weil die aber leider meistens ein bisschen länger brauchen und zu langsam sind und es ja doch immer wieder Lehrkräfte gibt, die gerne jetzt sofort helfen wollen würden, haben wir auch eine Option für einzelne Lehrkräfte, die das direkt umsetzen wollen und können.
Und was dabei erfahrungsgemäß ja immer helfen kann, ist ein super gutes Netzwerk. Also so ein Intro, eine Vorstellung mit Unternehmen, mit vielleicht auch Bildungsinstitutionen oder einzelnen Schulen. Das stelle ich mir vielleicht doch ganz hilfreich vor, hier die Körperstiftung und das Körperstartup zu nutzen. Ihr seid ja auch zum Beispiel beim Cheftreff gewesen, ja auch ein großes Event hier in Hamburg. Würdet ihr sagen, ihr habt schon ein paar Kontakte geknüpft und vielleicht auch im Speziellen, also ihr müsst jetzt keine konkreten Namen nennen, aber war das hilfreich?
Ja, also eigentlich war das ein großer Teil unserer Arbeit im gesamten vergangenen Jahr bis heute und immer noch, dass wir ein Netzwerk aufbauen, stärken, die Kontakte halten, neue Kontakte knüpfen und davon absolut profitieren. Also ich glaube, ohne das wird es gar nicht vorangehen. Also da kann man ja noch so ein gutes Produkt haben, wenn das niemand kennt auch, weil man nicht mit Leuten spricht, dann wird es natürlich schwierig. Und ja, wir hatten schon einige Glückstreffer auch auf dem Weg.
Vielleicht können wir da noch ganz kurz so eine kleine Story mit reinwerfen.
Auf jeden Fall.
Wir sind einen Morgen, irgendwie, ich glaube im Winter, in Hub gekommen, standen noch an der Kaffeemaschine noch die dicken Winterjacken an. Und dann kam eine Lehrkraft auf uns zu, die gerade einen SchülerInnen-Workshop durchgeführt, also mit dem Hub zusammen einen Workshop zum Thema Social Entrepreneurship durchgeführt hat. Die meinte, ach, seid ihr diejenigen mit dem Startup zum Thema mentale Gesundheit? Und wir so, ja, ganz kurz gefasst, daraus hat sich so unsere allererste Pilotkunde entwickelt und wir arbeiten gerade ganz eng mit der Schule gemeinsam. Und das ist halt super schön und es zeigt auch immer so den Hub selber oder den Körperstartup, wie viel der dann doch irgendwie an Möglichkeiten schaffen kann und wie viel wir auch letzten Endes jeden Tag davon profitieren, da sein zu können.
Mega. Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal fragen. Sondern du hast gerade gesagt, du kamst hier hin und dann seid ihr in den siebten Stock gefahren, was zum einen ziemlich, ziemlich schön ist wegen der Aussicht und vielen anderen Dingen bestimmt auch. Aber da gab es noch nicht diese coolen Räumlichkeiten, die es jetzt gibt. Und das ist ja auch Teil des Ganzen, dass man hier vor Ort einfach sein darf, sich austauschen kann mit anderen und auch Materialien nutzen kann. Ihr seid jetzt aus dem ersten Jahrgang und du sagst gerade, ihr kommt irgendwie immer wieder hier. Wie oft dürft ihr denn hier hinkommen?
Während der Inkubatorzeit hat man eigenen Schlüssel. Da kann man auch gerne mal auch am Wochenende hier arbeiten. Das haben wir sehr viel genutzt. Jetzt haben wir immer noch das große Glück, dass wir weiterhin da sein dürfen und zumindest während der Öffnungszeiten hier arbeiten können. Und das ist einfach unsere absolute Lieblingswohlfühlort und fast zu Hause geworden. Weil ich glaube, es gibt keinen Ort, wo man sich so wohlfühlen kann und so sehr auch irgendwie wie zu Hause fühlt, obwohl es noch ein Büro ist gleichzeitig. Das ist einfach schön und immer ein Nachhausekommen morgens.
Und zum Abschluss interessiert mich natürlich noch brennend und vielleicht auch die Menschen, die zuhören, warum heißt ihr Veridoux? So hieß ihr ja auch nicht immer.
Nee, wir hießen anfangs Tiefpunkt. Das war immer ein sehr...
Den habt ihr überwunden.
Richtig. Das war wirklich immer ein sehr großes Thema. Also bei jeder Pitch-Veranstaltung, wo wir waren, kam als erstes das Feedback, ja, was ist das eigentlich für ein Name und warum heißt ihr so? Und dann ging es gar nicht mehr um das, was wir machen, sondern wirklich nur um den Namen. Und das hat uns irgendwann wirklich aufgeregt, weil das so den Fokus abgelenkt hat vom Wesentlichen, dass wir uns dann entschieden haben, gerade auch in Kombination mit dem inhaltlichen Pivot, dass wir den Namen ändern wollen, haben dann eine Weile gesucht. Ja, und Veridoux hat uns halt am besten gefallen. Wir wollten auch gerne einen Fantasiebegriff haben, damit wir wiedererkannt werden und die Marke noch nicht vergeben ist tatsächlich. Und Veridoux setzt sich zusammen aus Veritas, Wahrheit, Wissen und du von Education, aber auch von dem Personalpronomen du. Und für uns ist das eine ganz schöne symbolische Bedeutung.
Total. Und das finden scheinbar auch andere, denn ihr habt ja auch schon das ein oder andere gewonnen. Nicht nur Exist sozusagen, das gewinnt man natürlich nicht, sondern beantragt es. Ihr habt auch zum Beispiel den Social Impact Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich finde, ihr habt eine richtig tolle Reise gemacht. Ich habe euch ja am Anfang auch zum Teil zumindest beobachten können und schon den ein oder anderen Workshop mit dir zum Beispiel, Sanna, ja gehabt. Und jetzt hast du gerade euch gepitcht? Für den Abschluss würde ich mir natürlich wünschen, mach doch noch mal einen kleinen Pitch für alle Menschen, die sich bewerben wollen auf das Programm.
Wenn du ein großes Problem siehst in der Welt und das gerne verändern möchtest und vielleicht auch noch daran zweifelst oder auch nicht, dann solltest du auf jeden Fall beim Körper Startup Inkubator teilnehmen und dich bewerben und lernen, was du brauchst, um genau das zu erreichen und die Menschen kennenzulernen, die dir vielleicht noch die Türen auf dem Weg dahin öffnen können.
Das war einmalig. Ich würde sagen, wer sich jetzt nicht bewirbt, Menschen, die unter 30 sind, schaut auf jeden Fall hier mal vorbei. Es gibt wahnsinnig viele Infoveranstaltungen während der Bewerbungszeit, aber auch jetzt einfach schon mal im Startup auf der Webseite vorbeischauen oder einfach auf einen Kaffee vorbeikommen, Fragen stellen. Bestimmt seid ihr auch offen dafür, dass man euch Fragen stellt. Und dann klappt es ja vielleicht ähnlich wie aus Tiefpunkt Veridoux wurde, dass aus deiner Idee das nächste coole Social Startup wird und du vielleicht eben auch zu denjenigen gehörst, die die Altersgruppe erfüllt. Ich wünsche euch nur das Allerbeste für euren weiteren Weg und vorbeischauen auf www.veridoux.app lohnt sich natürlich auch. Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart, Sanna und Naomi.
Dankeschön.
Danke.
Ich persönlich bedanke mich auch für 79 Folgen Gesellschaft besser machen. Denn das war die vorerst letzte Folge dieser Art. Zukünftig wird dieser Podcast sich den aktuellen Themenschwerpunkten der Körperstiftung widmen und das mit einer neuen Stimme als Host. Ich bedanke mich fürs Zuhören und empfehle Ihnen bis zum Start der neuen Reihe auch in die anderen Podcasts der Körperstiftung reinzuhören. Machen Sie es gut, sagt Diana Huth.